Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Die TV-Staffel Deutschland 86 und deren Frage: Kann Westkapitalismus den maroden Ostkommunismus noch retten? Weil ich doch mit der Familie aus der DDR weggemacht hatte, wurde mir empfohlen, diese 10-teilige Fernsehserie anzuschauen. Es ist 65 Jahre her, dass ich mein blaues Pionierhalstuch in der Karl-Liebknecht-Schule abgeben musste, um dem Vater zu folgen. Zuvor hatte Muttern von der Schulleitung schriftlich mitgeteilt bekommen, Zitat: Der pädagogische Rat hat in seiner Sitzung am 22.01.58 ihren Antrag auf Delegierung ihres Sohnes Klaus zur Oberschule abgelehnt. Zitat Ende. Das Originalschreiben liegt bei der in den Westen mitgenommenen Urkunde zum 4. Gründungstag der Deutschen Demokratischen Republik mit folgendem Text. Zitat: Für vorbildliche Leistungen in der Schule nach unserem Pionierauftrag lernt und kämpft zum Ruhme unseres Vaterlandes, wird ausgezeichnet als bester Schüler seiner Klasse Schmidt Klaus. Für deine hervorragende Arbeit sprechen wir dir den Dank aus. Zitat Ende. Vor 2 Jahren gab ein Bremer Verlag mein Buch heraus, dem ich den Titel gab: Wie ich lernte, die Welt im Radio zu erklären. Ziemlich am Anfang beschreibe ich folgende Episode. An einem Freitagnachmittag im Januar des Jahres 1970 erhielten Redaktionen in aller Welt per Fernschreiber die Einladung, einen Mitarbeiter zu benennen, der am folgenden Montag bei einer internationalen Pressekonferenz in der Hauptstadt der DDR dem Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht Fragen stellen dürfe. Das Fernschreiben aus Ost-Berlin stellte klar, dass Journalisten für die Anmeldung ihre Reisepassdetails während der nächsten 24 Stunden mitteilen müssten. Das Fernschreiben traf bei Radio Bremen zu einer Zeit ein, da sich neben dem Chef vom Dienst nur noch wenige Redakteure im Hause befanden. Frust bei den anwesenden Kollegen. Keiner hatte einen gültigen Reisepass dabei. Nur ich, das Greenhorn. Der telefonisch informierte Chefredakteur nickte den Einsatz ab. Ich fand mich am Sonntagabend in einem Taxi wieder, das mich in ein Westberliner Hotel transportierte. Beim Taxifahrer erkundigte ich mich, wie ich denn am nächsten Morgen durch die Mauer zum Staatsratsgebäude in Ostberlin gelangen könnte. »Ich kann Sie hinfahren«, war die Antwort. »Aber ich dachte bloß, Westdeutsche dürfen rüber, nicht Westberliner«, meinte ich. »Die meisten von uns haben doch einen westdeutschen Reisepass.« Beim ersten Stopp nach der Mauer kam mir in den Sinn, nach 12 Jahren werden die DDR-Grenzer ja wohl nicht irgendwie herausfinden können, dass ich mal einen Personalausweis hatte, der mir als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik folgende Pflichten auferlegte. Erstens, dieser Personalausweis stets bei sich zu tragen, sorgfältig zu behandeln, vor Verlust zu schützen und auf Verlangen der Volkspolizei vorzuzeigen bzw. auszuhändigen. Zweitens, keine einmächtigen Eintragungen im Ausweis vorzunehmen, diesen nicht als Pfand oder zur Benutzung anderen Personen zu überlassen bzw. von anderen Personen entgegenzunehmen. Drittens, jeden Wohnungswechsel innerhalb 3 Tagen bei der zuständigen VP-Dienststelle zu melden. Viertens, jeden Verlust dieses Ausweises unverzüglich bei der nächsten VP-Dienststelle anzuzeigen. Der Taxifahrer setzte mich unbehelligt nahe des Glaspalastes ab, in dem sich an diesem Morgen rund 400 Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt zu versammeln begannen. Auftritt Walter Ulbricht, angekündigt von seinem Sprachrohr Albert Norden, der den Ablauf moderierte und bei dem nach Ulbrichts Ansprache auf Zettel notierte Fragen abzugeben waren. Der Staatsratsvorsitzende bekräftigte in seiner Rede die Bereitschaft der DDR zu Verhandlungen über einen Gewaltverzichtsvertrag mit der BRD. Damit reagierte er auf ein von Bundeskanzler Willy Brandt im Bericht zur Lage der Nation am 14. Januar unterbreitetes Angebot. Allerdings machte Ulbricht erneut die völkerrechtliche Anerkennung der DDR zur Voraussetzung für weitergehende Verträge. Währenddessen hatte ich meine Fragen aufgeschrieben, war damit wohl als erster fertig. Jedenfalls erfuhr ich später in Bremen, dass ausgerechnet mein Zettelgang zu Albert Norden abends in der Tagesschau zu sehen gewesen war. Ich hatte es am späten Nachmittag selbst nur mit Hilfe eines verständigen NVA-Offiziers geschafft, meinen Bericht für den Radio Bremen Zeitpunkt noch rechtzeitig von einem Studio des Senders Freies Berlin absetzen zu können. Zum ersten Mal wieder auf DDR-Boden zu sein, hatte mich zu einer Besichtigungstour verführt, zu Fuß und bis zum neuen Fernsehturm, der bei seiner Fertigstellung im Jahr zuvor der zweithöchste Fernsehturm der Welt war. Mit dem Presseschild an meiner Jacke wurde ich vorbeigeführt an der langen Schlange Wartender direkt zum Fahrstuhl und hinauf zum rotierenden Restaurant. Dort erklärte man mir, dass wegen des großen Andrangs jeder Besucher nur eine Runde drehen durfte. Dabei fiel mir ein, dass ich meine Runde schleunigst beenden müsste. Mein Versuch, vom nächstgelegenen Grenzkontrollpunkt nach West-Berlin zu gelangen, wurde mit dem Hinweis beschieden, ich müsse dort ausreisen, wo ich eingereist sei. Ganz schlecht. Das hätte mich wenigstens 2 weitere Stunden gekostet. Ich verwies darauf, dass ich beim SFB in West-Berlin rechtzeitig meinen Bericht von der Ulbricht-Pressekonferenz absetzen müsse. Folge: Ein höherer Offizier wurde herbeigebeten. Der forderte mich schließlich auf, ihm zu folgen. Wir schritten viele Treppen hinab, folgten immer düster werdenden Fluren. Schließlich holte der Offizier einen Schlüssel heraus und öffnete eine Tür. Unmittelbar helles Licht, Stimmengewirr, Lautsprecherdurchsagen. »Gehen Sie hier durch, dann sind Sie auf einem Bahnsteig im Westen. 3 Stationen und Sie sind beim SFB.« Glück gehört dazu. Ob der Schriftsetzer des Organs des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Neues Deutschland, an diesem Tag bei seiner Schicht nur Pech hatte, oder ob es von ihm so gewollt war, ich werde es nie erfahren. Jedenfalls ist noch heute im ND-Archiv folgender Originalaufmacher der Ausgabe vom 20.01.1970 nachzulesen. Zitat: Der Vorsitzende des Staatsrates, Walter Ulbricht, gab internationale Pressekonferenz in der Hauptstadt der DDR. 400 Journalisten aus aller Welt im Pestsaal des Staatsratsgebäudes. Zitat Ende. Und jetzt also die Empfehlung, einen rasanten 10-teiligen Spionage-Thriller anzugucken, in dessen Mittelpunkt der NVA-Soldat Martin Rauch steht, der zusammen mit seiner Tante Leonora in der ersten Staffel dieser Serie als Undercover-Agent im Westen operierte. Nach einem missglückten letzten Auftrag nach Angola verbannt, beginnt mit Deutschland 86 nun die 2. Geheimmission für Spion Colibri. Die Serie will fesseln, zugleich auch amüsieren. Besonders die Sitzungen in der HVA, dem Auslandsnachrichtendienst der DDR, greifen ins Bizarr-Komische hinüber, wie die kommunistische Idee in Frage und ebenso rasch wieder außer Frage gestellt wird. 1986 ist die DDR pleite. Die Perestroika real. Terrorismus überzieht Europa. AIDS weitet sich zu einer globalen Krankheit aus. Und in Südafrika hält der Kampf gegen die Apartheid an. 1983 für seine Sünden in eine angolanische Schule als Lehrer verbannt, fristet Martin Rauch, scheinbar von allen vergessen, ein einsames Dasein, bis ihn seine Tante Lenora für ihren Plan gewinnt, harte Devisen für den DDR-Arbeiterstaat einzusammeln, auch durch Waffenverkäufe an das weiße Apartheidsregime. Die ganze Staffel lebt von der Frage, Kann der Westkapitalismus den maroden DDR-Kommunismus noch retten? So soll es der DDR-unerfahrene Fernsehzuschauer wohl verstehen, um dabei zugleich zu lernen, ein Glück, dass die da drüben in den politischen Entscheidungspositionen am Ende doch genauso mafiös wirkten, wie bei uns ja längst akzeptierte Wirtschafts- und Politikkumpel. Das Ende der DDR, also herbeigeführt von Laien, die nie eine Chance hatten, Ausbeutung ordentlich zu lernen? Deutschland 86. Jawohl, da gab es in der DDR jene, die keine Laien mehr sein wollten, die bereit waren, vorübergehend Kapitalismus zur Rettung von Idealen einzusetzen. Dass sie dabei Tür und Tor öffneten für etwas, das sich wenige Jahre später keineswegs als Treuhand erweisen sollte, wird wohl in Staffel 3 keine Rolle spielen. Die heißt Deutschland 89.